der ohne Familie, der bleibt viel besser, nicht? Finanziell, und braucht sich viel um vieles nicht kümmern und so. Warum leben wir denn das? Damit wir dieses Ich, dieses egoistische Ich, immer mehr zum Wir machen.
Es weihnachtet sehr, das merkt man nicht nur am Monat oder am Kalendertag, sondern man merkt es auch an der Stimmung der Menschen. Von gestresst bis hin zu strahlenden Kinderaugen erlebt man derzeit wirklich eine Fülle an verschiedenen Gegebenheiten, die der Alltag bereithält. Und auch das Weihnachtsfest selbst wird ja in einer gewissen Differenz einfach ausgelebt. Andere legen mehr Wert auf Geschenke, andere hingegen feiern alleine, andere hingegen schenken sich einfach ein aktives Zuhören und auch die Zeit. Und es ist einfach eine besondere Zeit, und da dachte ich mir, wer könnte ein tolles und besonderes Gespräch zu dieser Zeit bieten? Und da bin ich natürlich wieder auf Erwin Bachinger gekommen, der Diakon. Und es war wieder ein tolles Gespräch. Also im ersten Gespräch dieses Jahres sprachen wir viel über Sinn und Suche und auch sich selbst zu finden. Und auch dieses Mal geht es genau um diese Themen rund um die Weihnachtszeit, nämlich wie findet man sich selbst, wie wird aus einem Ich ein Wir, wie verbringt man denn diese Zeit und welche Bedeutung hat auch diese Zeit für den Diakon Dr. Erwin Bachinger. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit Erwin. Wir haben uns das perfekte Wetter ausgesucht. Wir sprechen diesmal über Weihnachten. Draußen schneit es wirklich stark, würde ich sagen. Aber lass uns mal einsteigen in die Weihnachtszeit. Was verbindest du damit, Erwin?
Ja, Weihnachten hat natürlich für mich mehrere Bedeutungen. Einerseits natürlich traditionell, erzieherisch aufgewachsen in dieser Weihnachtstradition, die was man halt immer so im Katholischen gekannt hat, dass man einfach die Vorweihnachtszeit mit dem Advent, der jetzt ja kommenden Samstag beginnt, verbindet. Das Kaufen von Adventkränzen, ja, das Schmücken, Dekorieren, Herrichten, also einmal die äußerliche Stimmung sozusagen zu erzeugen. Man sieht es natürlich jetzt schon an, dass die Weihnachtsmärkte geöffnet haben und so weiter. Was mir natürlich aufgefallen ist, es wird alles, oder es kommt alles ein bisschen früher. Gell? Es kommt alles ein bisschen früher. Und was mir im Gegensatz zu meiner Kindheit, Jugend aufgefallen ist, dass das Christliche, Religiöse eher ein bisschen verwässert ist, eher ein bisschen in den Hintergrund geraten ist, sondern dass man halt eher nur von einem Weihnachtsmarkt spricht oder Glühweinstanderln besucht und so weiter und halt einfach sich mit der Familie trifft, mit Freunden, mit lieben Leuten, einfach Gemeinschaft feiert. Und das sind jetzt so die zwei wesentlichen Unterschiede, was ich so ein bisschen feststellen kann zu heute. Wobei ich natürlich jetzt sagen muss, so weit ist es ja nicht auseinander. Es ist ja nicht so weit auseinander. Die Gemeinschaft ist immer im Christlichen letztendlich das Wichtigste. Und da ich natürlich christlich geprägt bin, kann ich nur aus der christlichen Sicht mich äußern. Wobei, und jetzt kommt es auch wieder, ich natürlich heute das jetzt schon ein bisschen abstrahierter sehe von der Religion, sondern eher die Religiosität in den Fokus nehme, weil die Religiosität macht ja das aus, was dem Menschen immanent innewohnend ist, was eigentlich dein Glaube ausmacht, dein Vertrauen, in was setze ich mein Vertrauen hinein. Dass das natürlich auch immer mit äußeren Umständen verbunden ist. Wir brauchen Zeichen, wir brauchen ja Symbole. Und natürlich, wenn man jetzt das nur so isoliert betrachtet, ist es immer wieder ein Wiederholen der Geschichte oder auch die biologische Abfolge jedes Jahr das Gleiche, wäre mir jetzt persönlich zu langweilig. Wenn man mich fragen würde, möchtest du ewig auf dieser Welt leben oder auf dieser auf diesem Planeten sein, dann würde ich sagen, wenn es jetzt so bleibt, vielleicht jetzt von den äußeren Umständen, wäre es mir zu langweilig. Sondern es muss sich etwas in mir selber entwickeln. Dann ist es nicht langweilig. Und zwar, ich bezeichne das jetzt einfach als im Jetzt-Leben. Im Jetzt-Sein. Im Jetzt bin ich mir meiner bewusst, meines Umfelds bewusst, meiner Gefühle bewusst, meines Lebenssinnes bewusst. Ich bin mir bewusst um meine Menschen herum, um die Schöpfung herum, um alles, was ist und was irgendwo auf mich einwirkt, was als meinem Ich, als Du gegenübersteht. Und mein Selbst ist das, was sich alles angehäuft hat. Mein Selbst ist eigentlich das, was eigentlich schon da war am Zeitpunkt meiner Zeugung. Das Selbst ist eigentlich das Große, was überlebt, was unsterblich ist, was eigentlich der Gott, Gott ist auch wieder sehr missbräuchlicher oder ein Begriff, mit dem die Menschen oft Schwierigkeiten haben. Der Gott oder das Gottesbild oder die Gottesbilder an sich selber in verschiedenen Religionen. Wir sehen Gott als denjenigen, der oben sitzt, einen langen Bart womöglich hat, dieses klischeehafte Gottesbild, obwohl man sich ja kein Gottesbild machen sollte. Aber in der Tradition da drinnen und der, was da oben einfach herunterschaut und herunterblickt und da waltet und schallt und vielleicht wie ein Schachspieler hin und wieder mal eine Figur zieht, aber das würde nachher auch wieder dem Gottesbegriff widersprechen, weil Gott uns ja den freien Willen hinterlässt. Also ist er eigentlich nicht direkter Player. Und dieses Gottesbild ist für mich einfach, ich möchte es erweitern, ich möchte den Gottesbegriff so sehen, dann ist auch für mich das Weihnachten ganz was anderes als der Geheimnisvolle. Das Geheimnis an sich, das Mysterium, Fide, würde man es auf Lateinisch begreifen, das Geheimnis des Glaubens. Und das ist für jeden Menschen unterschiedlich. Und darum ist auch vielleicht auch das Weihnachten oder auch der Schnee oder auch die Stimmung, die was wir sozusagen uns immer herbeiträumen, vielleicht auch wichtig. Wir sind die weißen Weihnachten in unserer Jugendzeit einfach gewöhnt gewesen, was jetzt natürlich teilweise ja durch den klimatischen Wandel natürlich alles ein bisschen vielleicht verkürzt oder vielleicht nicht mehr so in dieser Wucht und in diesem Ausdruck der weißen Weihnachten geschieht. So sagt man, heute ist für mich, heuer sein für mich keine Weihnachten, weil es ist nicht weiß, es fällt kein Schnee, es ist zu warm. Ich komme nicht recht in Stimmung. Also hat natürlich alles ein bisschen natürlich auch seine Interaktion, dass wir uns sozusagen wohlfühlen. Aber darum wollte ich jetzt einfach sagen, wenn man den Sinn für sich selber vielleicht in diesem Fest, was wir feiern, wenn der verloren gegangen ist oder wenn der, das möchte ich jetzt gar nicht einmal böse sagen oder das möchte ich jetzt gar nicht einmal in irgendeiner Weise bemängeln, sondern ich möchte einfach nur sagen, Menschen, die was jetzt irgendwo in jedem Fest einen Sinn entdecken für sich selber und diesen Sinn aber auch leben, und das geht so, du musst den Sinn nicht nur begreifen, sondern du musst dich ergreifen lassen von irgendetwas, dann ist es auch überzeugend, dann ist das andere als nur Kulisse. Aber der festliche Charakter, das, was du spürst und was es für dich ausmacht, das ist eigentlich das, was dich nährt. Das, was dir eigentlich letztendlich auch einen sinnstiftenden Gedanken hinterlässt. Und so ist es auch für mich. Also ich versuche mich jedes Jahr nicht zwar neu zu erfinden, aber ich versuche immer, nicht jetzt rein jetzt immer dasselbige zu machen wie die Vorjahre, sondern immer wieder versuchen, wie kann ich heuer Weihnachten feiern oder wie gehe ich an dieses Fest heran, wo eigentlich das größte Wunder geschehen ist unserer Menschheitsgeschichte, dass Gott, der Unbegreifliche, der das Geheimnisvolle, als Geheimnis, als Mensch in die Welt gekommen ist. Und zwar nicht pompös, nicht martialisch, nicht mit Anspruch aller königlichen Tugendhaftigkeiten, sondern gebrechlich, zerbrechlich in den Schoß und in die Verantwortung einfachster Menschen gegeben worden ist. Und das ist für mich eigentlich das größte Wunder, wo ich einfach vor der Krippe immer wieder staunend davor stehe und einfach sage, das ist eigentlich die Geschichte, die Lebensgeschichte, die was mich total erfüllt, dass jemand da ist. Ich nenne es jetzt auch Mutter, wie Vater. Für mich ist das der Geheimnisvolle, dass Gott beides. Jesus hat Attribute seines dem Vater entgegenbracht, die sehr feminin sind, sehr weibliche Attribute. Also wie eigentlich eine Mutter spricht. Also nur, dass Jesus eben ihn als Vater bezeichnet hat, lässt uns heute auch noch ihn als nur den Vater bezeichnen, weil wir einfach sagen, in dieser Tradition, aber Mutter ist genauso legitim. Also ich freue mich auf das Fest und ich freue mich auch auf die Überraschungen, die mir das Leben bereithält, wie ich heuer auch Weihnachten erleben werde.
Du hast angesprochen, bei dir sein und im Jetzt sein. Und gerade die Weihnachtszeit ist ja eigentlich die Zeit, wo meiner Meinung nach es für viele schwieriger wird, im Jetzt zu sein, weil ja eher so diese Hektik ausbricht. Man muss das noch machen, der Familienstress, die Familienverpflichtungen. Und gerade da ist ja dann eine Manifestation des Unbewussten da. Und das merkt man ja auch, jeder ist auf Krawall gebürstet oder jeder. Einige sind auf Krawall gebürstet, das merkt man vom Supermarkt bis hin zu den Weihnachtsmärkten, Adventsmärkten etc. Wie gelingt es, im Jetzt zu sein, trotz dieser Phase?
Wie alles im Leben wird an nichts geschenkt. Das, also von dem Grundsatz muss man einfach nach meiner persönlichen Erfahrung einfach ausgehen. Mein Leben, in meinem Leben hat sich nie etwas von schon selbst auf die Tür geöffnet oder es hat sich irgendwie ein Hoffnungstürchen aufgetan. Das ist aber ganz was anderes. Das hat jetzt mit mir selber nichts zu tun, sondern deine Frage zielt darauf ab, was ich selber persönlich in meinem Willen sozusagen verändern kann. Und das bedeutet Übung. Übung und Selbstreflexion. Das heißt, wie kann ich mich überhaupt von einer betäubenden Welt oder einer sehr lauten, laut gewordenen Welt, einer reizüberfluteten Welt, ja, wie kann ich mich da entziehen? Ja, so wie wir das heute auch machen. In diesem Interview, dass wir uns einfach zurückziehen. Wir ziehen uns zurück, schließen die Tür, machen das Fenster zu, sammeln uns und versuchen einfach, auf das einzugehen, was wonach man gefragt wird oder was, wonach man sich selber fragt. Und das ist ja nichts anderes. Wir haben ja selber auch persönlich immer ein Interview. Wir führen ja auch immer Interviews mit uns selber und das nennt man die Selbstreflexion. Was für Gedanken kommen hoch oder was beschäftigt einen? Und das ist ja jeden Menschen innewohnend. Es gibt keinen Menschen, der nicht irgendwann einmal sich die Frage stellt, woher komme ich, wozu lebe ich, wohin gehe ich? Oder was ist geworden? Was macht unsere Schöpfung, was macht unser Leben aus? Was ist es? Was ist mein Leben? Was ist das Leben des anderen? Was bedeutet unser Leben? Was bedeutet Gemeinschaft? Was bedeutet mein Ich? Ich kann nur von meinem Ich sprechen, wenn es ein Du gibt. Sonst gibt es kein Ich. So brauche ich mich, also ich empfinden. Und was mich ganz, ganz, ganz beschäftigt, ist natürlich dieses Es. Was ist das Es? Es ist vollbracht. Es ist geschafft. Es ist gemacht. Es ist so, wie es ist. Da steckt schon wieder dieses Geheimnisvolle drinnen. Das Es, was eigentlich nicht so begreiflich ist, weil es einfach Es ist. Es ist so. Und diese Fragen, diese existenziellen Fragen, die sind bei mir auch gerade besonders in Krisen ganz stark hervorgekommen. Und um dieses Was hat sich bei mir natürlich auch die Frage gestellt nach dem Warum? Und warum ist es so? Und warum müssen wir leiden oft? Warum gibt's den Tod? Warum kommt man schon auf die Welt und hat gleichzeitig schon die Sterbeurkunde mehr oder weniger in Faksimile unterschrieben? Es werden geboren, auch um zu sterben, im irdischen Sinne. Ja, und was ist nachher dieses Selbst? Dieses Selbst, ich bin ganz selbst. Oder ich bin durch dich ganz du. Das sind Fragen, die was mich immer wahnsinnig beschäftigen. Und einfach mir den Sinn erschließen, ohne dass ich es verstehe. Man kann es trotzdem nicht verstehen und trotzdem kann man aber etwas anfangen damit. Es ist eben etwas, was eben Gott sei Dank uns nicht ganz vollkommen erschlossen ist. Und auch in unserer eigenen Person ist es natürlich so. Wir kennen uns ja auch nicht ganz. So wie ich es schon einmal gesagt habe, wir sind wie ein Mosaik bilden. Wir werden nie diese Pixelschärfe erlangen, dass man so, wow, das ist jetzt ein gestochen, scharfes Selbstbild von mir. Das werden wir nicht schaffen. Braucht man auch nicht. Weil hätten wir das, dann wären wir ja schon vollendet. Dann wären wir ja schon, dann bräuchert man ja nichts mehr. Weil da gibt es ja nichts mehr zum Verbessern. Es gibt auch nichts mehr zum Verändern. Also es ist eigentlich diese Dynamik dann heraus noch, diese Entwicklungsmöglichkeit weg. Also das wäre nachher eigentlich, wenn dieses Leben dann vollendet wäre, wenn das nachher wirklich nachher gelebt ist mit all seinen Höhen und Tiefen. Aber so, und jetzt erfahren wir das, wie es ist, wenn es vollkommen ist. Gell? Aber nachher gibt es auch keinen Unterschied mehr. Da gibt es keine Unterscheidbarkeit mehr in dem Sinn. Da werden wir uns nicht mehr fragen, warum bist du so und ich so und warum bist du reicher und ich ärmer und genau. Und warum glaubst du an das oder an das? Nein, da gibt es die Fragen nicht mehr, sondern gibt es eben nur mehr, wenn man sagt, da gibt es nichts mehr dazwischen, was Zwietracht sät oder was Streit entfacht oder wo es Konkurrenz gibt, gell? Sondern einfach ein aufeinander wohlwollendes, liebendes Verhältnis, wo man einfach sagt, ja, so wie man sich es in der Familie eben in der Weihnachtszeit besonders wünscht, dass man zusammensitzt und dass man einfach die Zeit genießt, Freude im Leben hat. Das kann man letztendlich nur in der Stille fühlen, dass man sich auch dem Ganzen rundherum auch entzieht. Manchen Menschen mag vielleicht die Stille unheimlich sein, wenn es nur eine relative Stille ist, weil die absolute Stille, die tragen wir ja gar nicht da. Ich habe mal einen Kinofilm gesehen über Kartäuser und nach 30 Jahren, also in den 70er Jahren haben sie mal angefahren und erst in den 90er, 2000er Jahren haben sie dann diese Dreherlaubnis bekommen, eben eine Woche oder einen Monat lang diese Kartäuser zu begleiten. Und ein Kameramann hat dann ausgesagt, nach dem ersten Tag hat er die Hose ausziehen müssen und deswegen mit einer Albe oder mit einem Umhang sozusagen austauschen müssen, weil allein dieses Reiben der Hosenrohre sozusagen ihn fast schon irgendwo peinlich berührt hat, weil dort dadurch die Stille unterbrochen wurde. Oder sogar der eigene Atem war zu laut. Also man musste auch die Atmung üben, damit sozusagen man nicht nebenbei auffällt. Gell? Also da weiß man erst einmal, was eine Stille mit einem macht und Stille mit einem machen kann. Gell? Und viele Leute ist das sehr beklemmend. Mir war es auch beklemmend am Anfang. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe immer in der Stille versucht, irgendetwas zu machen. Etwas zu tun. Weil das hat die Stille unterbrochen in meinen Augen. Gell? Und aber einfach einmal so kontemplativ, egal wie auch immer, einfach nur einmal entspannt die Augen zu schließen und einmal in die Stille auszuhalten, das ist schon eine Challenge. Und ich sage es jetzt, was ich jetzt daraus gelernt habe über diese 30 Jahre meines an mir Arbeitens, was natürlich bis zu meinem letzten Atemzug sicher nicht aufhört, und ich immer wieder, Janis, so viele spannende Sachen wieder, die was wieder, wo ich wieder wachsen habe können. Allein sein mit dem Alleinigen. Denn das Wort habe ich vom Bruder David Steidl-Rast gehört, so ein alter Benediktiner, ein weiser Mann im 100. Lebensjahr, bereits eine Lebensweisheit ausstrahlend und der, was mir so viele Antworten geben hat können, die ich zwar gefühlt, gespürt habe, aber noch nicht benennen habe können. Gell? So, jetzt kann ich vielen Dingen einen Namen geben, gell? Oder eben, weil wir eben in einer begrifflichen Welt leben. Gell? Und das ist etwas, was mir auch ganz, ganz, ganz gut tut, dieses Alleinsein mit dem Alleinigen. Gott als die absolute Stille, aus der wir kommen, aus dem sich der Logos, das Wort, offenbart hat durch Jesus Christus. Also hammermäßig. Und der Buddhismus hat ja das ja auch drinnen, diese Stille, diese ewige Stille, diese absolute Stille, also dieser Friede, dieser Weltfriede, was Parallelität herstellt. Gell? Also man sieht einfach, dass man von allem lernen kann, gell? Und dass man auch Ähnlichkeiten entdecken kann, wo man einfach sagt, ja, wir sind alle irgendwo eben auf der Suche nach dem Geheimnisvollen, weil wir das Geheimnis in uns eben tragen. Sonst würden wir nicht Fragen stellen. Der Gestalt, sonst wäre es uns wurscht, wenn man sagt, ich lebe, um zu leben und ich sterbe, um zu sterben. Und dann ist es aus. Und diese Fragen, das ist ja der Unterschied zum Tier. Ich sage, wir tragen letztendlich in uns dieses Geheimnis und die Tiere sind für dieses Geheimnis da. Sie lobpreisen ehren dieses Geheimnis durch ihr Dasein. So wie die Schöpfung letztendlich auch und die Blumen und die Vielfalt der Flora und so weiter. Die Natur ist so verschwenderisch. Letztendlich ist alles Lobpreis Gottes. Lobpreis des Geheimnisvoll. Lobpreis dessen, was auf deren Suche wir uns immer befinden. Egal mit unterschiedlichen Zugängen und Herangehensweisen, aber letztendlich suchen wir ja deswegen, weil wir wissen, dass es irgendetwas ist und irgendetwas gibt, was uns eben diesen Sinn letztendlich gibt oder schenkt. Weil sonst würde man ja sagen, ja, warum werden wir geboren? Warum verschwenden unsere Gefühle? Warum investieren wir in Liebe, was oft sehr schmerzhaft ist? Oder warum gründen wir Familien? Ja, der ohne Familie, der bleibt viel besser, nicht finanziell, und braucht sich viel um vieles nicht kümmern. Und so. Warum leben wir denn das? Damit wir dieses Ich, dieses egoistische Ich, immer mehr zum Wir machen. Es endlich zum Wir machen, nicht uns aufgeben, das ist nicht damit gemeint. In unserer Individualität einfach dieses Wir im, im Blickfeld haben und nicht immer nur dieses Ich. Weil das Ich letztendlich ist ja dieses Zerstörerische, dieses Ich will, ich mach. Das machen ja die Demagogen und die ganzen Verführer in dieser Welt, sieht man ja. Die leben ja nur noch den Prinzip des Ichs, des Ab, des wirklich, des krankhaften Ichs, des narzisstischen Ichs. Und das sind ihm teilweise diese Auswüchse. Und umso mehr man sich für dieses Wir entscheiden, umso wärmer wird's und umso lebenswerter wird's auch. Und umso mehr hat man aber auch dieses Ministrare, dieses Ministrable, was ja eigentlich die Politik ja auch in sich haben sollte. Minister heißt ja dienen, Diener des Volkes. Und ich sage, wenn man das Dienen nicht spürt, dass es zum Wohl, für das Wohl des Volkes und der Menschen eigentlich zu gereichen habe, umso mehr ist der Egoismus drin, umso mehr eben regiert das Ich. Und so sehe ich das. Also zusammenfassend, in der Stille, in der Abgeschiedenheit, so wie Jesus ja auch immer wieder auch selber sich zurückzog, auf einen Berg stieg. Also das hat was. Also ohne, dass es erklärt, aber um zu beten, um zu kommunizieren, um sich zu öffnen, um irgendetwas auch zu empfangen, das geht nicht im Lernen. Okay? Das geht nicht im Lernen. Sondern ich muss mich selber spüren lernen wieder. Ich muss selber in mich gehen und sagen, was macht mich aus? Was brauche ich? Was ohne tun wir das alles weg, die ganze Beschallung, die ganze, alles weg und jetzt bleib ich übrig. Was mache ich mit mir selber? Was stellen sich da die Fragen? Und diese Fragen kannst du nur eben in dieser Stille und in dieser Ruhe letztendlich beantworten.
Dieses, was brauche ich und auch das Ego, das ist ja auch zu Weihnachten eigentlich sehr, sehr schwierig, weil ja oftmals dieses Mangelgefühl auftaucht und man versucht ja mit Geschenken dieses Mangelgefühl wieder auszugleichen und auch das Ego immer mehr und was brauche ich denn, um glücklich zu sein? Natürlich noch mehr und noch das und das und das und das fehlt. Wo man dann wieder drauf kommt, das Ego mag eine Sache nicht, den gegenwärtigen Moment. Wie geht man damit um? Weil im Endeffekt, viele sagen ja auch, es ist das Fest der Geschenke, was vielleicht eine Missinterpretation ist des Weihnachtsfestes. Wie geht man damit um? Weil man versucht ja mit Geschenken immer dieses Mangelgefühl wieder auszugleichen und es gelingt aber nie.
Da gibt es für mich wieder auch zwei Zugänge oder mehrere Zugänge. Der eine ist jetzt einfach einmal, es gibt die kommerzialisierte Weihnacht. Die beginnt ja schon im September mit den Katalogen und allem drum und dran. Die Kaufhäuser beginnen, glaube ich, im Oktober schon, Anfangs Oktober schon mit den Weihnachtsdevotionalien und Weihnachtsgeschenke oder Weihnachtskugeln und Weihnachtsschmuck und ja.
Schoko-Nikoläuse nicht zu vergessen.
Schoko-Nikoläuse, genau, fangen auch schon an, fast im September, Oktober schon angepriesen zu werden. Das ist das eine. Also die Wirtschaft missbraucht leider Gottes natürlich auch diese Festlichkeiten natürlich. Muss man sagen. Ich glaube einfach, umso weniger das Fest oder der Sinn dieses Festes seinen Inhalt verliert. Also einfach substanzloser wird in dem, was es eigentlich ist, umso größer ist der Aufputz, ist das Äußerliche. Und das ist natürlich jetzt momentan einfach einmal vorherrschend. Gell? Es ist einfach für mich einfach. Es kommt ja auch nichts in dem Sinn, wie ich es anfangs schon erwähnt habe, religiöses, egal, ich rede jetzt von religiösem, das muss jetzt nicht nur das Katholische sein, aber es kommt sehr wenig vor. Oder wenn du jetzt einfach jetzt vielleicht mit der Botschaft probierst, irgendwo dich einzubringen, dann wärst du eine vielleicht schon schief angeschaut oder sag, ja, glaubst du das noch? Oder das ist ja ewig was Gestriges und das ist ja alles ein Märchen, was dort erzählt worden ist und so weiter. Und das ist das eine. Das andere ist das Geschenk an sich. Das Geschenk an sich hat schon seine Berechtigung, dass man sich was schenkt oder dass man beschenkt wird. Die Frage ist nur, wo fängt für dich der Geschenksbegriff an und wo hört er auf? Gell? Also es gibt das stark vorgehobene materielle Geschenk, es gibt ja aber auch das ideelle Geschenk. Und zwischen dieser Bipolarität bewegen wir uns einfach. Ich glaube einfach, Geschenk ist unheimlich wichtig. Ich glaube schon, dass es sehr unheimlich wichtig ist. Da hat meine Frau mir sehr viel geholfen, mich davon zu überzeugen, dass das Zeichen einfach wichtig sein. Wir brauchen eben, so wie auch zu Beginn gesagt habe, Symbole und gewisse Begrifflichkeiten und gewisse Verhaltensweisen, mit denen wir einfach was anfangen können. Gell? Eine Rose hat halt einfach, das ist ja ein Riesengeschenk eigentlich und kostet nicht viel. Ein Riesengeschenk, wenn ich heute einer Frau oder einer Mutter, wie auch immer, eine Rose übergebe. Ich meine, der kann ja einen Hunderter auch geben, aber ich glaube, die Rose ist überzeugender für die Frau. Das meine ich. Gell? Und darum, was löst ein Geschenk aus? Gell? Und damit ist wieder verbunden, welchen Sinn hat für dich ein Geschenk? Was willst du damit ausdrücken? Willst du jetzt durch einen Brillantring ausdrücken, ich liebe dich, kann auch, hat auch seine Berechtigung. Das kommt jetzt wieder ganz davon, in welcher Liga wir spielen. Ich meine, bei den Superreichen ist sicherlich eine andere Kategorie anzusetzen, als wir Leute, die was ihr tägliches Leben gerade und gerade bestreiten können. Wobei ich natürlich wieder sagen muss, in den ärmeren Ländern ist die Nächstenhilfe und das Zusammengehörigkeitsgefühl und das Gemeinschaftsgefühl viel stärker ausgeprägt und die Werte werden noch anders gelebt, auch wenn sie arm sein, ohne dass das jetzt perfid ist, dass das eine perfide Aussage ist, sondern nicht, dass die Armut gesund macht. Nein, das ist damit nicht gemeint. Sondern wir sind eher auf der Seite, wo wir eigentlich sagen, ja, was schenkt man denn den heute noch? Der hat ja alles. Zeit. Zuhören. Einmal in den Arm um deinen Partner und deine Partnerin legen. Oder einfach mal durch ein Wort, ich mag dich. Du bist mir wichtig. Durch Gesten der Herzlichkeit. Ich glaube, dass das Herz letztendlich das größte Geschenk ist, was du jemandem schenken kannst. Ich sehe es jetzt genauso auch in meiner Familie, weil man jetzt einfach mehr Zeit nehme, was ich mir früher nicht genommen habe. Und erkenne erst jetzt, ohne dass ich jetzt in irgendeiner Weise betrübt bin, weil es ist mein Leben. Und ich, alles, was ich getan habe, habe ich inbrünstig getan und mit voller Überzeugungskraft. Und das war mir wichtig und ist mir wichtig gewesen. Du kannst nichts mehr wettmachen, du kannst nichts mehr nachholen. Wenn einer glaubt, er kann jetzt das noch nachholen, das geht nicht mehr. Nachholen kannst du gar nichts. Aber du kannst besser machen. Du kannst mit einem anderen Verständnis leben. Du kannst einfach Prioritäten setzen und sagen, was ist jetzt, auf was kommt es drauf an? Und da habe ich jetzt schon gespürt, da bei meinem Enkelkind oder bei meiner Tochter oder bei meinem Sohn oder bei meiner Frau, egal wer es ist, in der Familie, wo ich früher wenig Zeit gehabt habe, wo ich aber verplant war, wie wichtig das ist, sich die Zeit zu nehmen. Und wenn es nur 10 Minuten ist, unter der Woche oft, gerade vorbeischauen und das lachende Enkelkind in den Arm nehmen und sehen, wie der sich freut und die Tochter und der Schwiegersohn oder bei der Frau mehr sein und einfach mehr Gemeinsamkeiten wieder machen und so weiter, ohne dass man jetzt wieder sozusagen aneinander sich kettet oder was, sondern einfach versuchen, es ist nicht selbstverständlich. Gell? Es ist die Gesundheit nicht selbstverständlich, es ist die Liebe nicht selbstverständlich, es ist letztendlich auch das Glück nicht selbstverständlich, sondern du musst eben daran arbeiten auch. Du musst eben auch etwas von dir wirklich geben. Und ich sage, alles, was ich aufgebaut habe und alles, was ich verdient habe und alles, was ich erreicht habe, hat mich schon befriedigt. Aber dann ist immer diese Abfolge gekommen, jedes Jahr der gleiche Plan, der gleiche Kalender, gell? Kalender durchorchestriert mit denselbigen Terminen wieder. Also eine Abfolge des Wiederholten und Wiederholbaren, einfach, wo man einfach sagt, ich bin viel weg, aber was habe ich jetzt bewirkt? Oder was bleibt, wenn ich jetzt plötzlich umfall und sage, so, es ist aus, das kann ich nicht mehr, es geht nicht mehr. Was hast du letztendlich hinterlassen? Und ich sage, oder ich bin jetzt der festen Überzeugung, ich möchte das einmal auf meiner Party umstehen haben, weil das für mich einfach ein ganz wichtiger Satz ist, dem, was ich voll bewusst inhaliert habe und der in mir einfach, wie soll ich sagen, so viel auslöst. Ein Mensch hat dann nicht umsonst gelebt, wenn er zumindest ein Herz in seinem Leben berührt hat. Dann hast du nicht umsonst gelebt. Wenn du was, dann hast du einen anderen berührt, dann hast du einen anderen irgendetwas geschenkt, an irgendjemanden etwas Gutes getan und so weiter. Dann hast du nicht umsonst gelebt. Wollte ich natürlich sagen, was von theologischen her hast du sowieso nie umsonst gelebt. Auch wenn du es vielleicht nicht weißt oder selber nicht artikulieren kannst, du bist nicht umsonst auf der Welt. Und auch das Böse letztendlich hat seine Berechtigung. Sonst würden wir nicht uns fürs Gute entscheiden können. Gell? Also wir brauchen beides immer. Aber wir müssen eben schauen, wo geht es dir gut? Was schadet da? Wo schadest du einen anderen? Was kannst du empfangen? Was kannst du auch? Und jetzt sind wir wieder bei dem, Religion und Religiosität, das möchte ich einfach total unterschieden wissen. Wir sind heutzutage einfach oft so engstirnig unterwegs. Das heißt jetzt nicht, dass ich alles in einen Einheitsbrei einnehmen möchte. Nein, weil in einen Brei kann ich nicht mehr unterscheiden. Da gibt es nichts mehr. Da finde ich mich nicht mehr. Weil dann ist es halt ein Einheitsbrei. Aber dass man die Zutaten einfach zulässt und einfach die Zutaten anschaut, so, auch wenn man das jetzt nicht so schmeckt, aber es ist eine Zutat, die was einen anderen schmecken kann. Gell? Und dass man einfach versucht, was mir auch fehlt, die Ehrfurcht vor Menschen, die ich besonders jetzt vielleicht in Europa oder in unseren industrialisierten westlichen Europa einfach ein bisschen verloren gegangen glaube. Die Ehrfurcht von Menschen, die Ehrfurcht einfach, das ist ein Mensch, der seine Daseinsberechtigung hat, seine Würde hat, auch vom Geheimnisvollen stammt, auch von Gott ein Geschöpf ist. Und weil er andersartig ist, anders kulturell verwurzelt ist, anders religiös gefärbt ist, jetzt plötzlich mir nichts zu sagen haben kann. Ja, natürlich, ganz klar. Sondern dass ich zuerst der Mensch, ich muss der Mensch sein. Nicht die Religion und nicht die Herkunft, sondern primär muss ein Mensch, muss ein Mensch sein. Einfach Mensch sein. Und aus dem heraus aus dieser Zugehörigkeit, weil wir gehören ja alle auf der Welt. Wir sind ja aufeinander zugeordnet, sonst könnte man ja nicht leben. Auf das sind wir ja ausgerichtet, wir sind ja aufs Du ausgerichtet. Du kannst deine Lebensgeschichte nur an Du erzählen, mit dir selber, weil du warst es ja schon. Aber du möchtest ja was erzählen. Der Mensch neigt ja, etwas zu erzählen aus seinem Leben, aus seiner Lebensgeschichte. Wir tun ja eigentlich nur Geschichten erzählen. Ja. Und das kann ich nicht mir selber erzählen. Und warum möchte ich es jemandem erzählen? Ja, damit er auch etwas von mir weiß. Und das, was er von mir weiß und hört, kann dem anderen auch wieder eine Hilfestellung sein oder wo er sagt, ich habe mir auch Gedanken über dies und jenes gemacht, aber jetzt hat er mir wieder heute einen Gedanken aufgelegt und ich habe für mich zum Elfmeter und zum Tor verwerten können. Gell? Und das ist irgendwie genau das, was ich damit meine. Schon sich seiner eigenen Kultur und seiner eigenen Religiosität zu besinnen, aber trotzdem auch offen sein für auch gute, konstruktive Gedanken, Lebensentwürfe, wo man sagt, ja, aus allem kann ich was mitnehmen und was lernen. Und das ist eigentlich letztendlich, was ich auch unseren Zuhörern für Weihnachten wünsche. Einfach diese Toleranz, die was in meinen Augen gar nicht so gelebt wird. Wir haben oft eine falsch verstandene Toleranz. Gell? Wir malen, wir sind tolerante Menschen, wir sind nicht tolerante Menschen, weil auch wenn der andere eine andere Meinung vertritt, na soll es nicht so empfunden werden, als ihr gegen mich wäre, so wie es heute in der Politik ist, wo man gar nicht mehr einander zuhört. Und da, wo man nicht mehr zuhört, kommen solche Fehlentscheidungen und so eine Kälte letztendlich heraus. Sondern wir müssen wieder lernen, zuhören und uns als Menschen zu begreifen, wo jeder eine andere Sicht der Dinge hat. Und nicht irgendwie wieder versuchen, ihn nach links oder nach rechts zu versklaven und sagen, entweder wenn du nicht für mich bist, bist du gegen mich. Und das ist letztendlich keine gute Entwicklung.
Zwei Fragen habe ich noch, Erwin. Weihnachten geht ja immer einher mit Neujahr. Da ist jetzt die Frage an dich, was möchtest du, weil dann heißt es ja ab und zu, was möchtest du nächstes Jahr machen, schaffen, erreichen? Die Frage, was ich dir jetzt stelle, ist, was möchtest du nächstes Jahr nicht mehr tun?
Das ist eine ganz gute Frage. Ich möchte nächstes Jahr nicht mehr Termine wahrnehmen, da wo ich nicht mehr überzeugt bin. Oder wo ich einfach sage, das ist mir jetzt zu viel oder da stehe ich nicht dahinter. Oder sie würden mich überfordern. Also mit den Terminen ist bei mir immer eigentlich meistens, das ist für mich eine sehr rote Karte, weil ich bin ein schlechter Neinsager. Aber mit den Terminen bin ich heuer schon etwas vorsichtiger umgegangen. Immer gelingt es nicht. Es gibt einfach gewisse Pflichttermine. Pflicht heißt einfach, das sind einfach Termine, wo man sich oft einfach schwer tut, sie abzusagen. Gell? Das ist halt einfach, das sind gewisse Pflichttermine, wo man einfach sagt, ja, wenn du jetzt alles rausstreichst, dann bist du gar nicht mehr da. Dann bist du zurückgezogen, dann tust du immer wieder schwer, wieder hineinzufinden. Ich glaube, gewisse Termine sind sogar wichtig. Oder, was ich nicht mehr tun will, unüberlegt zu sprechen. Und zwar meine ich jetzt damit einfach dieses, einfach nur etwas sagen, etwas einfach nur des Sagen. Weil es jetzt einfach schick ist und weil sie vielleicht jetzt erwarten, alle haben was gesagt und du hast nichts gesagt. Gell? Sondern es kann auch mal ein Schweigen auch sein. Ist sogar sehr wichtig. Es wird sehr viel geredet, viel zerredet und oft wenig gesagt. Und
was ich mir vielleicht auch noch, was ich nicht tun möchte,
ja, einfach den Lärm, ich möchte den Lärm meinen. Den Lärm einfach meinen. Ich bin einfach jetzt wahnsinnig ruhebedürftiger. Ich ziehe mich oft sehr gern zurück.
Mir ist das Laute oft sehr unangenehm. Und ich versuche einfach, ja, ich versuche authentisch zu sein, authentisch zu leben.
Und wenn ich authentisch leben möchte, dann werde ich sicherlich manche Sachen nicht tun, die, was ich früher getan habe, womöglich.
Dann habe ich noch eine Frage, dieselbe Frage wie das letzte Mal. Was möchtest du noch sagen?
Ich möchte sagen, das Leben ist total spannend. Das Leben ist total lebenswert.
Und wenn ich im Jetzt lebe, und jetzt heißt einfach, ich versuche einfach, mich von den Sorgen und von den Befindlichkeiten und von oft familiären, gesellschaftlichen, mitmenschlichen Schwierigkeiten oft erdrücken lasse, dass ich einfach das dem begegnen kann, dass ich versuche, im Jetzt zu sein und zu sagen, was ändere ich jetzt damit, wenn es mir schlecht geht, wenn ich mich schlecht fühle, wenn ich jeden Schmerz selber durchkaue eines anderen, wenn ich die weltpolitische, geopolitische Lage ständig medial digitalisiert mir sozusagen hineinziehe, aber mir immer die Frage noch zu stellen habe, was kann ich jetzt dadurch ändern, wenn es mir jetzt schlecht geht in meiner Stimmung, in meiner vermeintlichen Selbstuntergangsstimmung. Und wenn ich das alles mit Nein beantworten kann, ich kann es nicht, dann bringt es auch nichts letztendlich, weil wir leben 90% im Gefühl. Das Gefühl ist gut, ist sogar lebensnotwendig. Aber wenn man im Jetzt lebt und versucht einfach jetzt, in dem Augenblick, jetzt, in dem, was ich mir bewusst mache, versuche einfach einen positiven Input zu geben, Hoffnung zu geben, Zuversicht auszustrahlen. Und Hoffnung heißt ja nichts anderes wie offen sein für Unvorhergesehenes. Und einfach mich dem Leben anvertraue und einfach sage, ja, das Leben gibt mir so viele Gelegenheiten, letztendlich dankbar zu sein. Dankbar zu sein, einfach, dass wir jetzt da sitzen können. Dankbar zu sein, wir können eine saubere Luft atmen. Wir können das Wasser noch aus dem Wasserhahn nehmen. Wir brauchen noch kein Wasser kaufen. Uns geht's noch relativ gut, muss man sagen. Einfach dankbar zu sein, dass ich aufstehen darf, dass ich gesund bin. Aber auch dankbar sein für Sachen, wenn es mir jetzt nicht gut geht. Kann ich ja nicht dankbar sein, grundsätzlich, das geht ja nicht. Ich kann nicht dankbar sein für einen Krebs, ich kann nicht dankbar sein für eine Trennung, ich kann nicht dankbar sein im ersten Moment. Aber doch die Gelegenheit, immer wieder vor Augen zu sehen, dankbar trotzdem zu sein, was will mir die Situation sagen? Oder was geschieht auch in dieser Situation? Wie kann ich daraus wachsen? Was will mir das Leben sagen? Dass ich das dann einfach auch dankbar annehme und sage, ja, es ist nichts umsonst. Gar nichts ist umsonst. Man kann sich oft verrennen, man kann sich oft verirren, man kann es, ja, passt. Trotzdem bin ich da und trotzdem stelle ich mir immer die Fragen neu. Und dass ich auch das, von dem ich überzeugt bin im Jetzt, dass ich es auch tue. Ich kann nur etwas verstehen im Tun. Nur im Sagen und nur im letztendlich im Theoretisieren wird nichts gelingen, sondern ich muss es probieren, ich muss es ausprobieren. Ist gut, ja, das ist gut. Und wenn es nicht so gut ist, dann probiere ich was anderes aus. Die Gelegenheit einfach, die Gelegenheit dankbar anzunehmen und offen zu sein für Neues. Und einfach, dass der Mensch die Menschen wieder ein bisschen in sich hineinhorchen, in sich hineinfühlen, sich Fragen stellen, warum leben sie, wozu leben sie, wie leben sie. Und das macht dann letztendlich das Leben reich. Das macht das Leben reich. Und dass es etwas Geheimnisvolles gibt, ich nehme es Jesus, ich nehme es unseren Gott. Aber auch für die Menschen, die was jetzt einfach mit den Begrifflichkeiten nichts anzufangen wissen, zu sagen, es gibt etwas Geheimnisvolles und das ist auch jetzt im Hier und Jetzt zugegen. Im Leben selber. Das Leben lebt ja sich. Es lebt ja. Es verändert sich ständig. Auch der Körper, der bleibt keine 4-5 Jahre gleich. Nachher haben sich die Zellen wieder ausgetauscht. Es ist nichts gleich und bleibt nicht gleich. Es verändert sich alles. So wie der Apostel Paulus gesagt hat, die Welt ist in Geburtswehen. Und jetzt seien wir aber nur ein Kieselstein in einem unendlichen Universum. Und dann sieht man eigentlich letztendlich, ja, keine Wissenschaft, kein Mensch. Und auch wenn er nur der größte Atheist ist, glaubt letztendlich auch, dass das, was ist, ja nicht einfach vom Himmel gefallen ist, in dem Sinn, dass es einfach durchdesignt ist, sondern es ist ein Geheimnis da, das es zur Entschlüsselung gibt, dass es zu suchen gilt. Und dieses Geheimnis wird bis zu unserem letzten Atemzug ein Geheimnis bleiben und dann werden wir überrascht werden.
Schöne Abschlussworte. Wieder vieles gelernt. Zum einen haben wir jetzt einen Beweis, was auf deiner Barte sein sollte. Und zum zweiten ist es einfach ein Appell, sich dem Forschungsprojekt Leben hinzugeben und auch sich dem eigenen Forschungsprojekt zu widmen. Und Matthias Strolz hat einmal gesagt, den Einkehrschwung zu sich selbst zu suchen, ja, um bei den weihnachtlichen Begriffen zu bleiben. Und was mir noch eingefallen ist, im Buch Eckhart Tolle Eine neue Erde steht diese Frage, wie kann ich in diesem Moment von Nutzen sein? Und ich finde, das ist eine der besten Fragen, die was es gibt, weil egal in welcher Situation man ist, man hat immer die Möglichkeit, etwas durch sich zum Ausdruck zu bringen und einem Menschen etwas Gutes zu tun. Und sich die Frage zu stellen, wie kann ich in diesem Moment von Nutzen sein? Und wie du gesagt hast, einmal diese Stille auszuhalten in einem Gespräch und einmal nichts zu sagen, kann in dem Moment von Nutzen sein für andere. Und wenn man sich einfach die Frage stellt, im Weihnachtsfest, oder wer möchte ich in diesem Moment sein? Wer möchte ich sein? Dieses Sein halt einfach auszuleben. Und das waren jetzt sehr, sehr viele schöne Worte von dir dabei. Und ich hoffe, dass einige das mitnehmen in die Weihnachtszeit, in die Adventszeit und besinnliche Weihnachten dann entsprechend feiern können.
Allen Zuhörern ein frohe Weihnachten und ein gutes, erfolgreiches neues Jahr.
Danke, Erwin. Vielen, vielen Dank.
Danke dir.
Alles Gute.
Herzlichen Dank.